herzlich willkommen. Schön, dass du angeschaltet hast. Ich heiße die Online-Familie und die TV-Familie. Herzlich willkommen. Amen. Was wäre diese Botschaft ohne dich? Amen. Gut, und ohne Hörer, ohne uns natürlich auch. Amen. Gut, um was geht's heute? Heute geht's um ein wichtiges Thema, wie immer. Und zwar geht's um, warum an Jesus glauben? Denn nach der Auferstehung Christi, am selben Tag noch, waren zwei Jünger, obwohl er auferstanden ist und diese Botschaft sich schon herumgesprochen hat, immer noch sehr, sehr niedergeschlagen. Diese Jünger, die findest du in Lukas Kapitel 24. Das sind die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus. Die haben in Jerusalem erlebt, wie Jesus gekreuzigt wird. Jemand ist gekommen und hat gesagt, hysterische Frauen sind gekommen und haben gesagt, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Alle Männer haben gesagt, ihr seid ja blöd. Und so ging das halt so hin und her und sie waren sich da also nicht einig. Dann sind sie zum Grab gerannt, ja tatsächlich, das Grab ist leer und überhaupt. Und jetzt sind sie, diese Jünger, verwirrt und traurig. Obwohl sie keinen Grund haben, weder verwirrt zu sein, noch traurig zu sein. Denn Jesus ist auferstanden, sitzt auf dem zur Rechten Gottes auf dem Thron und verwendet sich immer für uns. Es gibt keinen Grund, niedergeschlagen zu sein. Aber die waren es trotzdem. Schau, viele Christen sind genauso wie diese Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sie sind gläubig, aber sie haben zu wenig Ahnung. Sie wissen noch nicht genug. Und ich habe mir deswegen gedacht, wir machen es genauso heute, wie Jesus es mit den Jüngern bei Emmaus gemacht hat. Also die gehen von Jerusalem nach Emmaus, dauert ungefähr 2 Stunden. Und da schließt sich denen, während sie also bittere Tränen weinen und traurig sind und eine kleine Wolke, eine graue Wolke über ihnen schwebt, ja, die immer wieder mal abregnet und dann weinen sie wieder, da schließt sich denen plötzlich ein Wanderer an. Und sagt, na, was schaut denn ihr so? Und der Wanderer sagt, und die Emmaus-Jünger sagen, ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was sich in diesen Tagen in Jerusalem zugetragen hat? Was denn? Jesus von Nazareth, ein Prophet, mächtig in Wort und in Tat. Wir haben gedacht, er ist der, der Israel erlösen wird vom römischen Joch. Aber unsere Obersten, die haben ihn ans Kreuz genagelt und jetzt ist er tot und jetzt sind wir verwirrt, weil einige Frauen uns in Verwirrung gestürzt haben und so weiter und so fort. Und dann sagt dieser Wanderer, oh ihr Unvernünftigen, oh ihr trägen Herzens, zu glauben alles, was in den Propheten geschrieben ist über den Messias. Und dann fängt er an, ihnen von Mose über die Propheten alle Schriften auszulegen, in denen der Messias vorkommt. Habt ihr nicht gehört, dass der kommen muss und leiden muss und sterben muss und auferstehen muss? Und der erzählt es denen 2 Stunden lang. Und ich habe mir gedacht, naja, 2 Minuten, 3 Minuten bin jetzt schon unterwegs hier. Ich kann nicht durch alle Schriftstellen durchgehen, die den Christus weissagen und die sagen, warum er kam und was da so genau passiert ist. Ich hab 20 Punkte mir rausgesucht. Ich habe mir gedacht, 20 Punkte sind ein bisschen viel. Ich habe sie dann eingekürzt. Und jetzt sind es noch 19. Okay, und bei einigen werden wir uns länger aufhalten, bei anderen nicht so lang. Es ist auf jeden Fall der Hammer. Und dir wird es genauso passieren wie den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Du gehst vielleicht bluesmäßig durch die Gegend. Und wenn wir fertig sind mit der Botschaft, hast du umgestimmt von Moll auf Dur und singst Gospel. Ja, es sind ungefähr dieselben Akkorde, nur eben in Dur und mit einem fröhlicheren Impetus. Sag mal, ja, man preist dem Herrn. Amen, gut, wir fangen also an. Wir steigen gleich ein. Wir gehen ein bisschen systematisch vor. Manche Sachen werden bekannt sein, andere werden dich überraschen. Aber vor allem kommt es darauf an, dass wir verstehen, warum Jesus kam, warum er gelitten hat und warum er auferstand. Und was er jetzt macht, womit er seine Zeit verbringt. Hast du dich schon mal gefragt? Herr, ich bin hier, du bist dort, was machst du jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ja, das werden wir herausfinden, denn die Bibel spricht darüber. Also wir schauen uns heute Weissagungen an über Jesus, die im Alten Testament vorkommen. Jesus ist geweissagt, dutzende Male geweissagt, dass er kommt. Und allein die Tatsache, dass Propheten Jahrhunderte bevor es passiert ist, klar und deutlich niedergeschrieben haben, was passieren wird, sollte dir zeigen, erstens, dass die Bibel ein übernatürliches Buch ist, dass es Gott tatsächlich gibt, dass Jesus tatsächlich kam und Jesus tatsächlich tat, was er getan hat und jetzt tut, was er geweissagt hat, dass er tun wird. Also das sollte alles in allem zum Schluss deine Laune gehoben haben. Amen. Also das Erste ist, Er ist ein geweissagter Prophet gewesen. Mose hat geweissagt im 5. Mose Kapitel 18, dass Gott einen Prophet erwecken wird aus der Mitte deiner Brüder. Einen Propheten wie mich wird der Herr aus der Mitte deiner Brüder erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Einen Propheten wie mich, sagt Mose. Was hat Mose dem Volk gegeben? Er hat ihm das Gesetz gegeben und er hat einen Bund geschlossen mit dem Volk. Stimmt das? Wenn also ein Prophet kommt wie Mose, dann muss er was machen. Der muss ein neues Gesetz geben oder ein allumfassendes Gesetz und er muss einen neuen Bund schließen. Hat Jesus das gemacht? Er hat das alte Gebot, die alten Gesetze eingewickelt in zwei neue Gebote, die man schon im Alten auch gekannt hat. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Alle Gebote im Alten Testament, die kannst du unter diesen Nenner hier subsumieren, ja? So ist es. Und heute sind wir nicht mehr an alle möglichen Regeln gebunden wie die damals, sondern heute gilt nur noch Nächstenliebe und natürlich die Liebe zu Gott. Und zufällig ist diese Liebe zu Gott und zu den Menschen ziemlich gut ausbuchstabiert in den 10 Geboten. So, die 10 Gebote, die retten dich nicht, aber wenn du mit Jesus gehst, dann wirst du sie intuitiv halten wollen, diese 10 Gebote. Und da kann man noch viel drüber sagen, haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Also wir halten mal fest. Es muss einer kommen, der einen neuen Bund macht und ein neues Gesetz gibt. Der einzige Prophet der Juden, der seitdem gekommen ist, seit Mose gekommen ist und das gemacht hat, war, bong, genau, 100 Punkte. Ich habe es zwar nicht gehört, aber du hast es gedacht, ne? Jesus war das, ganz genau. So ist es. Und wenn andere erzählen, nein, das war jemand anders. Ich habe jetzt irgendwo im Internet habe ich gesehen, dass da einer aufgetaucht ist in Amerika. Ich bin der Nachfolger Jesu Christi, der Nachfolger Mohammeds, ich bin der wahre Papst und so weiter. Ich habe mir gedacht, wenn du das alles bist, dann bist du der Antichrist. Ne? Und so, wie gesagt, solche Leute kannst du dann abräumen. Es gibt viele Christus, aber es gibt nur einen wahren Christus. Und der heißt? Jesus. Genau, der ist geweissagt von Anfang an. Also, wir sehen, Mose hat über diesen Propheten geweissagt. Und er kam dann auch, ja, was bringt uns das jetzt? Zunächst einmal nichts Besonderes. Ich muss das noch auf eine pastorale Ebene umbiegen. Es kommt also einer aus diesem Volk, der mehr kann und mehr weiß und der Anordnungen gibt. Der ein Überflieger ist. Jesus war ein Überflieger, Amen. Und pass auf, was mir das zeigt, ist, dass Gott immer wieder in bestimmten Stämmen, Völkern, Familien Überflieger hervorbringt. Denk an David in seiner Familie. Den mochten sie dort nicht besonders, aber Gott hat ihn als Überflieger betrachtet und benutzt. Denkt an Josef. Josef ist von seinen Brüdern gehasst worden, aber er war der Überflieger in der Familie. Denkt an Jesus. Jesus ist von seiner Familie für verrückt erklärt worden, von seinem Volk abgelehnt worden, aber er war trotzdem der Überflieger in der Familie, im Stamm, im Volk. Was wir unbedingt machen müssen, ihr Lieben, ist, wir dürfen nicht neidisch werden. Wenn einer begabter ist als wir, dann müssen wir das neidlos anerkennen. Überflieger sind neidlos anzuerkennen. Schau, du musst nicht neidisch werden, du kannst dir den Neid sparen, denn Gottes Quelle ist voller Wasser, Gottes Bach ist voller Wasser. Auch für dich. Und wenn du jetzt nicht der Prophet bist und der, dem alle zujubeln, dem sie Rosenblätter hinstreuen, dem sie Palmwedel auf den Weg legen, vielleicht ist es ja ganz gut und sei froh, denn das haben sie zwar mit Jesus gemacht, aber was haben sie ein paar Tage später gebrüllt? Kreuze gehen, ganz genau. Also, alles so zwei Seiten. Na, wenn du jetzt sagst, ja, ich bin nicht der Superbegabte in meiner Familie. Ey, dank Gott dafür, du kommst im Leben wahrscheinlich leichter zurecht als die Überflieger, wenn ich in die Bibel hineinschaue. Deswegen müssen zumindest wir als Christen darauf achten, dass wir Leuten, die am Laufen sind, die einen Momentum haben, die was bewirken, dass wir denen nicht das Bein stellen aus Neid und Blödheit. Sag mal jemand Amen. Gut, halt mal fest. Vielleicht hast du einen Kollegen, der ist irgendwie, der kommt neu und wedelt alles auf und zischt durch und wird befördert, bringt den Laden voran. Bist du dann in der Lage zu sagen, ja gut, das ist halt seins, das hat der Herr ihm gegeben, Gott segne ihn, ich habe meinen Platz. Das musst du können, da brauchst du Charaktergröße dazu. Also, war jetzt der erste Punkt und ich bin bei 10 Minuten. Oh Mann. Das nächste ist, er wurde geweissagt, dass er aus dem Stamm Juda kommt. Hört es mal an. 1. Mose Kapitel 49, Vers 10. Nicht weicht das Zepter von Juda, bis dass der Shiloh kommt. Shiloh. Die Leute von der Shiloh Ranch. Wer ist alt genug, dass er das noch kennt? Ganz genau. Dieser Shiloh ist der Messias. Shiloh hat mit Shalom zu tun. Es war ein Ort, an dem die Stiftshütte gebaut wurde später. Aber es ist auch eine Person, es ist der Messias, es ist der Friedefürst. Also nicht weicht das Zepter von Juda, bis dass der Shiloh kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Der Einzige, dem der Gehorsam der Völker gehören wird in Ewigkeit, ist Jesus. Aber es ist ganz interessant, nicht weicht das Zepter von Juda. Das bedeutet, Juda wird innerhalb von Israel und auf der Welt einen gewissen Einfluss haben. Das muss man anerkennen, muss man stehen lassen. Sag mal jemand Amen. Gut, also nicht alle Kulturen sind gleich, ihr Lieben. Die Lehre Jesu, die hat Gesetzbücher und Gesellschaften zum Guten beeinflusst. Und die Worte von Mose auch. Zum Beispiel die ganze Lehre von der Ebenbildlichkeit Gottes. Also die menschliche Ebenbildlichkeit Gottes. Dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Deswegen Würde hat und diese ganzen Sachen. Das geht alles auf Mose zurück. Also aufs Wort Gottes. Auf das, was der Herr dem Mose eben gegeben hat. Aber er hat eben diese Leute benutzt, meine Güte. Und das muss man einfach anerkennen. Muss man sagen, ja gut, so ist es. Amen. Also, er kommt aus dem Stamm Juda. Und drittens, er kommt aus der Familie Isais. Es steht nämlich in Jesaja Kapitel 11, dass ein Spross aus dem Stumpf Isais hervorgehen wird und so weiter und so weiter. Und der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Das ist wichtig und interessant und tröstlich. Aus dem Spross, ein Netzer, Netzer ist das hebräische Wort für Spross, wird hervorkommen. Jesus kommt aus Nazareth. Klingt wie Netzer, wisst ihr warum? Weil Nazareth so viel wie Sprossingen bedeutet. Jesus aus Sprossingen. Der Spross. Das hat Gott so hingedreht, damit eben die Leute checken, das ist der Spross, das ist er wirklich. Und es steht hier, dass er aus dem Stumpf Isais hervorkam. Was mir Folgendes zeigt. Auch ein Stumpf kann wieder anfangen zu blühen. Auch ein Stumpf kann wieder anfangen zu wachsen. Vielleicht bist du in deinem Leben in einer Situation, in der du selbst verschuldet durch eigene Blödheit dein Leben quasi abgeschnitten hast. Du warst ein blühender Baum, aber irgendwie durch verkehrte Entscheidungen hast du deinen Baum ruiniert und zum Schluss war nichts mehr von dir übrig. Zum Schluss bist du einfach nur noch ein Stumpf. Ob du das als Person, als Familie, als Gesellschaft bist, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist vielmehr, dass dieser Stumpf sich zurückwendet zu Gott und sagt, Gott, ich erkenne an, irgendwo haben wir was falsch gemacht, denn irgendwie es läuft nicht. Ich bin irgendwie abgesägt. Vielleicht bist du tatsächlich abgesägt im Sinn von, dass du im Knast sitzen tust. Oder du bist auf dem Krankenbett oder was weiß ich was. Auf jeden Fall läuft bei dir nichts mehr. Deine Familie, alles ist nur noch ein Stumpf. Wichtig ist dann, dass du dich zum Herrn hinwendest und sagst, Gott im Himmel, hilf mir. Und dann beziehst du aus dieser Schriftstelle, Jesaja Kapitel 11, Hoffnung und Zuversicht. Denn Jesus ist aus dem Stumpf Isais hervorgewachsen. Wisst ihr, es gibt Hochwälder und es gibt Niederwälder. Ein Hochwald ist, wenn der Stamm groß ist und da die Blätter dran sind. Ein Niederwald ist, wenn der Wald irgendwann abgeholzt worden ist und die Bäume auch neu ausgetrieben haben und verbuscht sind. Das ist dann ein Niederwald. Und genau so wird das mit dir passieren. Du bist vielleicht abgesägt worden. Aus irgendeiner dummen Entscheidung heraus bist du im Chaos gelandet und bist jetzt nur noch ein Stumpf. Der Herr wird, wenn du dich auf ihn wirfst und dich zu ihm wendest, er wird dich neu wachsen lassen. Er wird was Neues wachsen lassen. Es wird anders sein als vorher. Es wird kein großer Baum vielleicht mehr sein, sondern es werden viele Zweige dann kommen und du verbuschst, aber du kannst immer noch groß und schön werden und stattlich und der Herr wird dich immer noch benutzen, so wie er das mit Israel gemacht hat, mit der Familie von Isai gemacht hat. Sagen wir jemand Amen. Also deswegen ist Jesus gekommen und es gibt uns Zuversicht. Was du brauchst, ist Jesus. Der entfaltet dann seine Wachstumskräfte und dann kommst du wieder auf einen grünen Zweig. Sag mal, mit Jesus? Komme ich auf einen grünen Zweig. Jesus von Sprossingen. Na, Jesus von Nazareth. Er kommt also aus dieser Familie. Also aus dem Stamm Juda, aus der Familie Isais, aus der Familie Davids. Da kam ja auch der König David her. Und was noch? Der nächste Punkt. Er wurde von einer Jungfrau geboren. In Jesaja Kapitel 7 heißt es, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Jesus heißt doch Jesus und nicht Immanuel. Ja, dann musst du wissen, dass die Juden mit Namen anders umgegangen sind als wir. Namen waren damals Etiketten. Wenn einer einen Namen bekommen hat, dann hat der Name was aussagen sollen über diese Person. Dann kannst du also jemanden durchaus Immanuel nennen, Gott mit mir oder Gott mit uns. Wenn einer ein Prophet ist und die Werke Gottes tut und Reich Gottes um sich herum verbreiten tut, dann sitzen die Leute da und sagen, das ist Gott mit uns. Verstehst du, was ich meine? Es ist eine Beschreibung der Person, noch mehr als es ein Name ist. Jesus heißt übrigens, Jahwe ist Rettung oder Jahwe rettet. Eine Erfüllung, die sich in dieser Person hier ergeben hat, in Jesus. Amen. Also, und Jesus ist ja tatsächlich durch eine Jungfrau geboren worden. Der Engel Gabriel kam zu ihr und hat sie darauf vorbereitet. Du wirst einen Sohn bekommen, nenn ihn Jesus. Und dann hat diese Frau, diese junge Frau gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Und ich sage euch mal eins, sie wusste nicht, auf was sie sich da einlässt. Sie wusste nicht wirklich, auf was sie sich da einlässt. Denn als der Engel wieder weg war und es ihr gedämmert hat, war sie ernüchtert, bin ich mir sicher. Ist es ganz natürlich. Mensch, dann bin ich ledig schwanger. Und wer sagt dem Josef Bescheid? Die Situation, dass er ledig schwanger ist, eine ledige, schwangere Frau ist. Und Josef nicht Bescheid weiß. Sie kann ihm natürlich sagen, das Kind, das ich jetzt bekomme, das ist vom Heiligen Geist. Und er sagt, ja, du bist ja, passiert jeden Tag, richtig? Nein, das ist ja irre, was du da vorbringst. Tja, Gott muss da eingreifen. Gott muss da eingreifen und ihr helfen, sonst ist sie verratzt. Auf was will ich raus? Auf eines. Gott gibt dir eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe. Es kann sein, dass du ein Ingenieur wirst, kann sein, dass du Mutter wirst, kann sein, dass du Prediger wirst, vollkommen egal was. Gott gibt dir eine Aufgabe. Das ist wunderbar. Du freust dich, dass du eine Aufgabe von Gott hast. Hurra, ich lebe in meiner Berufung. Jetzt geht's los. Wunderbar, du federst in den Beinen, alles ist elastisch und gut. Und irgendwann kommt es dann aber dazu, dass du absolut an deine Grenzen geführt wirst in der Erfüllung dieser Aufgabe. Musst du wissen. Es kann sein, dass du absolut keine Lust mehr hast, diesen Job zu machen. Als Maria unter dem Kreuz stand und gesehen hat, wie ihr Sohn dort oben verreckt, wie ein Verbrecher, zerschlagen, da ist ihr ein Schwert durch die Seele gedrungen. Glaubst du das? Und da dann zu sagen, oh, der Name des Herrn sei gelobt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Nicht zu verstehen, was da abläuft. Leute, das ist furchtbar. Und es war trotzdem, Gottes Wille. War es nötig? Natürlich. Gott lässt sich nicht leiden aus Spaß an der Freude oder wenn es überflüssig ist. Alles, was Gott tut, hat einen Sinn. Und wenn du empfindest, das hat etwas keinen Sinn oder es widerspricht dem, wie du dir das vorstellst, dann sag, Herr, ich vertraue dir trotzdem, ich übergebe dir jetzt die ganze Angelegenheit. Das hat Jesus auch gemacht, als er am Kreuz hing. Vater, ich übergebe meinen Geist jetzt an dich, denn die Dinge, die jetzt kommen, Tod und Höllenfahrt und diese ganzen Sachen, auch Auferstehung, die kann er nicht selber bewirken, da gibt es sich ganz in die Hand Gottes. Und das ist es. Du kannst die Aufgabe, die Gott für dich hat, nur in der Kraft Gottes erledigen. Sie wird dich überfordern. Irgendwann wirst du sagen, hey, mir explodiert das Hirn. Und dann musst du dann eben sagen, nein, ich bleibe dabei. Der Herr ist Sieger. Das ist Jesus genauso gegangen. In Gethsemane. Er wollte nicht ans Kreuz, aber das war der Grund, weshalb er überhaupt kam. Der Vater hat es ihm nicht erspart, aber er hat ihm Kraft gegeben. Kraft gegeben, das durchzutragen und das Leid zu ertragen. Halleluja. Dieses notwendige Leid zu ertragen. Damit du von deinem Leid befreit werden kannst, sag mal, preis dem Herrn. Jesus hat gelitten, damit du nicht mehr so leiden musst, dass du anders leidest, wenn es notwendig ist und immer, immer, immer einen Trost und eine Aufbauung bekommst in dieser Situation. Und wenn du jetzt gerade in so einer Situation bist, du weißt, du bist eigentlich im Willen Gottes. Du tust, was Gott gesagt hat, du bist in seiner Berufung unterwegs. Aber dir ist das alles zu viel und zu groß und zu hoch. Dann agier konterintuitiv und Lob und Preis und Dank Gott für die Lösung, die jetzt da unterwegs ist. Wisst ihr, manchmal kommen relativ kurze Zeit großen Leides, dann kommen wieder lange Zeiten, die gut sind. Dann kommen unweigerlich wieder Zeiten, in denen du angefochten wirst. Das ist einfach so. Siehst du bei Jesus, siehst du bei den Aposteln, siehst du überall. Aber eines ist fest und sicher, du bist nicht allein. Wenn Gott Jesus einen Engel geschickt hat, um ihn aufzubauen und zu ermutigen und zu stärken, macht er das auch mit dir. Diese Dinge sind dazu passiert, dass wir was daraus lernen und wissen, wie es ihm ging, wird es mir gehen im positiven Sinn. Amen. Also, eine Jungfrau. Er wird in Bethlehem geboren werden, wissen wir, Micha Kapitel 5. Du, Bethlehem, bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas. Aus dir wird mir kommen der Herrscher der Welt, letztendlich. Also er wird aus Bethlehem kommen. Wisst ihr, was Bethlehem ist? Bethlehem ist quasi die Achselhöhle Judas. Da ist nichts los. Es ist eine Kleinstadt. Ja, gar nichts. Also, auch aus kleinen Städten und aus Dörfern können gewaltige, große, geschichtsträchtige Personen kommen. Halleluja. Du musst dir also da nichts denken. Ich habe mal in München in einem Hotel gearbeitet und der Direktor, der war Holländer und der kam aus einer holländischen Kolonie irgendwo in Südamerika. Curaçao oder so ähnlich. Und es ist natürlich was, wenn du Curaçao als Geburtsort im Pass stehen hast. Und der Empfangschef hat mich gefragt, na Heunle, wo sind denn Sie geboren? Ich habe gedacht, ich mache vielleicht auch einen exotischen Eindruck, ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo im Urwald geboren worden wäre, so wie Tarzan oder so. Ich habe dann gesagt, aus Weißenburg, ne, einer nicht unbedeutenden Stadt im Fränkischen, südlich von Nürnberg. Weißenburg geht auf eine weiße Burg zurück, auf ein Römerkastell. So lange gibt es das schon. Das ist eine bedeutende Stadt. Weißenburg. Dort wurde das Rad erfunden vor 5000 Jahren. Und dann schauen die natürlich, nein, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ist nicht dort erfunden worden. Was erfunden worden ist dort, oder wer geboren worden ist dort, ist Rudolf Nebel, der Erfinder des Nebelwerfers. Also gut, Rad ist jetzt nützlicher als Nebelwerfer, aber trotzdem, ja, der ist dort geboren und so, auf demselben Friedhof wie meine Eltern. Und ich habe dann gedacht, ja, Empfangschef, du kannst mich also Heunle von Weißenburg nennen. So wie, ihr wisst schon, Hoffmann von Fallersleben, ne? Aber das ist alles Quatsch. Was ich sagen will, ist Folgendes. Egal, auch wenn du aus wo auch immer du herkommst, dann ist es nichts Besonderes. Gott kennt deine Adresse und er wirkt auch dort in Bethlehem. Ich finde, das ist gute Nachricht. Für uns Landeier. Genau, und er ist, das müssen wir jetzt lesen, er ist göttlicher Abstammung. Dass der Messias göttlicher Abstammung ist, wurde geweissagt. Hast du das gehört? Wo steht es? In Jesaja Kapitel 9, in den Versen 5 und 6. Dort steht, ich habe das jetzt nicht aufgeschlagen, aber ich schlage es auf. Muss hier mal in meinen Buchzeiger reintun, das lese ich nämlich dann auch noch. Musst du dir merken, musst bedenken, das ist alles gesagt worden 750 Jahre bevor es passiert ist. Da hat jemand gewusst, was in der Zukunft passieren wird. Das ist ein Beweis der Existenz Gottes. Man kann Gott vielleicht nicht mit naturwissenschaftlichen Mitteln feststellen, noch nicht wenigstens. Aber man kann ihn mit der Rechtswissenschaft absolut nachvollziehen und mit Prophetie und so weiter erst recht. Hört euch das mal an. Und dann sag mir an, wen du da denkst, wenn du das hörst. Ein Kind ist uns geboren, das ist der menschliche Teil Christi, ein Sohn uns gegeben, das ist der göttliche Teil Christi. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Man nennt den Namen dieses menschlichen Herrschers, des Kindes, das geboren wird, des Sohnes, das gegeben wird, starker Gott. Starker heißt im Hebräischen Gibor, das heißt gewaltiger. Und für Gott steht hier das Wort El. El bedeutet auf Deutsch übersetzt Gott. Es gibt keine andere Übersetzung dafür. Also ein gewaltiger Gott, derjenige, der zum Schluss die Menschheit als Gott beherrschen wird. Der ist nicht Kaiser, König, Edelmann, Bürgerbauer, Bettelmann oder so, sondern der ist Gott über den Kaiser. Der ist die letzte Instanz, der ist der König der Könige und Herr der Herren. Um den geht's hier. Wunderbarer Ratgeber, also der hat was drauf, seine Lehre ist wichtig und gut. Er ist starker Gott, er ist Vater der Ewigkeit. Ja, denk an Philippus, der zu Jesus gesagt hat, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst in Gethsemane seiner Zeit oder im Obersaal noch. Und wir wissen nicht, wer der Vater ist. Zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, solange bin ich bei euch, Philippus, und du hast mich nicht erkannt. Wer mich sieht, hat den Vater gesehen. In Jesus drückt sich die Gottheit aus, so wie sich durch deinen Körper, deine Seele und deinen Geist ausdrücken. Amen. Denn du bist genauso dreieinig wie der Gott, an den du glaubst. Okay, und er ist Fürst des Friedens. Ist es nicht gut, dass er nicht in Ewigkeit der Herr der Herrscher ist, sondern vielmehr der Fürst des Friedens? Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seine Gerechtigkeit, über sein Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher, das heißt des Kriegsherrn, wird es tun. Gott wird nicht ruhen und nicht rasten, bis er seine Feinde unterworfen hat. Leute, die gegen ihn sind und andere Feinde, ideelle Feinde und materielle Feinde und Armut, Krankheit, Tod, geistliche Feinde, alle diese Feinde, würde eines Tages vollkommen unterworfen haben und es wird Frieden herrschen. Und es wurde bereits 750 Jahre, bevor die entscheidende Person auf die Erde kam, geweissagt. Lass das mal einsinken. In deinem Herzen klickert es jetzt, in deinem Geist. Sachen sortieren sich aus, Glaube entsteht und es ist gut für dich. Halleluja. Gut. Also, wichtige Weissagung. Er ist göttlicher Abstammung. Und was nutzt uns das? Naja, der wunderbare Ratgeber ist dir gegeben. Wenn du also Rat brauchst, dann bitt Gott um Rat und die Weisheit wird dir gegeben werden. Verspricht dir übrigens der Bruder Jesu, Jakobus in seinem Brief. Na, wenn du Weisheit brauchst, und wir brauchen immer wieder Weisheit, bitt Gott und dann leg los und vertraue darauf, dass er dann also dir die Weisheit entsprechend gegeben hat und du auf einen grünen Zweig kommst. Ja, ein rollendes Auto kann der Herr steuern. Wenn du nur sitzt und lenkst, dann passiert nichts. Du musst also loslegen. Wenn du festzustecken scheinst, mach etwas, was dir intelligent erscheint. Und dann greift Gott ein. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, leg los. Manche, ist ein Wort für manche von uns. Manche von uns sitzen schon ewig da und wissen nicht, was sie machen sollen mit einer bestimmten Situation. Und der Herr sagt zu dir, leg los. Ja, aber ich bin noch im Zweifel. Leg trotzdem los. Und dann lenkt sich das schon ein und dann bist du endlich unterwegs und kommst weiter. Also komm in die Gänge. Amen. Gut, Halleluja. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ist der nächste Punkt. In Hosea Kapitel 11, Vers 1, da heißt es, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Bezieht sich natürlich auf das Volk Israel, aber es bezieht sich auch auf Jesus. Denn Jesus ist ja auch aus Ägypten wieder zurückgekehrt, nach Judäa und nach Galiläa. Amen. Da sagt uns das Neue Testament ganz klar. Warum ist Jesus gegangen? Weil man ihn nach dem Leben getrachtet hat. Weil man ihm dort, wo er war, das Leben schwer gemacht hat. Wenn man dir, wo du bist, ständig dauerndes Leben schwer macht und der Herr sagt nicht ganz deutlich, bleib dort, dann ist es in Ordnung zu sagen, okay gut, woanders mögen sie mich mehr und dann die Kurve zu kratzen. Jesus sagt später zu seinen Aposteln, wenn er in ein Dorf geht und sie nehmen euch an, prima. Und wenn sie euch nicht annehmen, schüttelt den Staub von euren Füßen ab und geht woanders hin. Bleibt nicht ewig dort, wo sie euch nicht mögen. Als man Jesus in Nazareth nicht mochte, ist er auch wieder gegangen und ist dann in die Dörfer ringsum gezogen, wo man ihn gemocht hat. Jesus geht dorthin, wo man ihn will. Und sogar Leute, die gar nicht unbedingt an ihn denken, aber einen Hunger nach Gott haben, zu denen kommt er, auch wenn sie schwierige Leute sind, auch wenn sie schon 5-mal verheiratet waren, auch wenn sie jetzt gerade mit jemandem zusammenleben, mit dem sie nicht verheiratet sind, sollten sie natürlich ändern. Aber der Herr kommt trotzdem und begegnet dir dann und spricht mit dir, wie zu der Frau am Brunnen von Samaria. Die Samariter und die Juden konnten sich nicht leiden. Aber trotzdem hat Jesus sich über diese samaritische Frau erbarmt, obwohl er Jude war, und hat die einfach einvernahmt und hat sie zu Gott geführt und hat das ganze Dorf zum Christus geführt, Halleluja, zu Christen gemacht. Finde ich prima. Wenn sich jemand nach Gott ausstreckt, kommt Gott dem entgegen. Und wenn ich gleich in den ersten 5 Minuten, dann früher oder später, wenn die Zeit reif ist, ist er plötzlich da, zack. Denn der Herr sagt, diejenigen, die nicht nach mir gesucht haben, nicht nach mir gefragt haben, denen bin ich begegnet, denen habe ich geholfen. Und das macht er mit dir ganz genauso. Amen. Ägypten war die Rettung für Jesus, genauso wie seinerzeit die Rettung für das Volk Israel war, beziehungsweise für die Familie von Jakob und seine 12 Söhne. Josef ist ja der Herrscher von Ägypten gewesen. Die sind nach Ägypten gekommen, sind der Hungersnot entkommen und haben das beste Stück Land dort bekommen und waren gesegnet. Ist gut, ne? Wenn dein Bruder so befördert wird, dass er dir günstig die besten Grundstücke gibt und du dann günstig Häuser drauf bauen kannst und so, das ist doch prima, oder? Wenn du also jemanden hast an den obersten Orten, der die Vollmacht hat, sowas zu machen für dich, finde ich nicht schlecht. Das ist genau denen passiert. Ägypten war damals denen für die Rettung. Dort gab es was zu essen und in Kanaan gab es nichts mehr. Kanaan, das Land der Verheißung, war zu dem Zeitpunkt kein Segen, sondern ein Fluch. Ägypten war der Segen. Nur, pass auf, du musst da trotzdem, auch wenn es gut läuft, immer wieder sensibel bleiben für den Herrn. Immer die Antenne ausgefahren lassen. Denn was ist passiert? Das, was ihnen zur Rettung geworden ist, Ägypten, ist ihnen zum Schluss zum Fluch geworden. Dort, wo sie die besten Grundstücke bekommen haben, wurden sie zum Schluss zu Sklaven gemacht. Also manchmal ist die Zeit für einen Ort oder für eine Tätigkeit, für eine Umgebung vorbei. Und wenn du dann dort bleibst, wirst du zum Sklaven. Das ist nicht Gottes Wille für dich. Ziemlich gut. Also ich würde sagen, hat sich schon gelohnt, dass wir heute gekommen sind. Ne, um da mal ein bisschen Gedankenfutter zu bekommen in diese Richtung. Ja, ich sage euch mal was. Es gibt Leute, die sind in toten Gemeinden und schauen regelmäßig Online-Kirche und sagen, ja, ich komme aus meiner Gemeinde und bin niedergeschlagen. Da heißt immer, du musst und du darfst nicht. Und so. Und dann komme ich hier und dann höre ich immer wieder aufbauende Sachen. Ja. Aber dann bleiben sie dort, wo es tot ist und dann finanzieren sie das auch noch, was tot ist. Vielleicht kommt da auch irgendwann mal das Umdenken. Ich weiß es nicht, aber ich segne diese Leute in Jesu Namen. Amen. Nächster Punkt. Der Herr ist jetzt also geboren, ist zurückgekommen, er wächst auf und er beginnt seinen Dienst. Er ist jetzt der Gesalbte des Herrn. Hat jetzt seinen Dienst begonnen. Und jetzt ist er der Gesalbte des Herrn, der auch von Jesaja geweissagt worden ist, in Jesaja Kapitel 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wozu hat er ihn gesalbt? Um Armen gute Botschaft zu verkündigen. Was ist gute Botschaft für Arme? Du musst noch ärmer sein. Gott wird dein Angesicht in den Staub treten. Nein, ganz bestimmt nicht, sondern im Gegenteil. Du wirst auf einen grünen Zweig kommen. Du wirst materiell auf einen grünen Zweig kommen. Das heißt nicht, dass er dich reich machen wird. Aber wenn du mit ihm gehst, dann wird Gott immer wieder es anleiern, dass du auf einen grünen Zweig kommst. Materiell. Gute Botschaft für Arme ist, dass sie nicht mehr arm sein müssen, sondern es zumindest in den Mittelstand schaffen. Wisst ihr, es gibt Leute, die sind halt so gegen das Wohlstandsevangelium. Und man kann es auch übertreiben. Man kann auch sagen, ja, Gott will uns alle reich machen und es ist das Wichtigste. Das ist nicht das Wichtigste, dass du da reich bist. Wisst ihr, es gibt auch, ich kenne auch reiche Leute, die wirklich leiden. Millionäre, die leiden, depressiv sind, krank sind, sonst was. Es gibt Sachen, die kann dir Geld nicht kaufen. Und das musst du wissen. Wohlstand ist eher ein innerer Wohlstand, der sich aber auch im Äußerlichen niederschlagen soll. Aber auch wenn jetzt die Gesellschaft zusammenbrechen würde, die Währung wertlos werden würde, dann sollst du trotzdem nicht innerlich zusammenbrechen und dir Sorgen machen. Wenn du dann unterwegs warst mit dem Herrn, dann lächelst du, zuckst mit den Achseln und sagst, ich weiß, dass mein finanzieller Erlöser lebt. Und wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Es ist wichtig, diese Wahrheiten jetzt in sich zu verankern, damit du nicht erst mit den Armen ruderst, wenn irgendwie du entlassen wirst oder so. Amen. Oh, diese Sachen sind wichtig. Der Gesalbte des Herrn, was hat er noch gesagt? Den Armen gute Nachricht zu überbringen, also frohe Botschaft zu predigen, die Blinden, dass sie wieder sehend werden, den Lahmen, dass sie gehen können. Der Herr will deine Lähmung, deine innere und allgemeine Lähmung von dir wegnehmen. Dieses nicht in die Gänge kommen, dieses, soll ich jetzt nach links oder nach rechts, soll ich jetzt was mehr? Schau, geh mit dem Herrn und dann ändert er da was. Er kriegt dich in die Gänge. Amen. Und solche Sachen sind auch mit gemeint. Also, bet ihn an und dank ihm dafür, dass er seine Kräfte in deinem Leben freisetzt. Das ist wichtig. Ihn zu loben und zu danken dafür ist wichtig, dass du das tust. Amen. Der Einzug in Jerusalem, ihr Lieben, der ist geweissagt in Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Da heißt, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich, demütig auf einem Esel reitend. Also ein König kommt normalerweise nicht auf einem Esel. Vielleicht auf einem Maultier gerade noch. Das hat David gemacht. Meistens kommen sie aber auf einem Schlachtross. So je größer, desto besser und je schöner, desto noch besser. Und jetzt kommt Jesus auf einem Esel. Er reitet auf einem Esel ein. Der König der Könige, der Herr der Welt, Gott im Fleisch, reitet auf einem Esel ein. Auf einem Lasttier. Wisst ihr warum? Weil Jesus seine Position als König, als Herrscher, als Bevollmächtigter in allem nicht als ein Privileg betrachtet hat, sondern als eine Verantwortung, als eine Pflicht. Und wenn du in einer gehobenen Position bist, dann führe dich auch nicht auf, dass man dich nicht aushält, ja, mit Protz und Prunkerei und mit Angabe und hoppla, hier komme ich, sondern betrachte das als eine Verantwortung. Sei ein Verantwortungsethiker. Erkenne diese Position als Pflicht. Du bist jetzt in der Lage, viel Gutes zu tun in deiner Position. Und er möchte, dass du das tust. Denn der Herr befördert. Amen. Und vielleicht noch was. Schau, der Herr verherrlicht dich, wenn du ihm dienst. Die Leute können dann reden, was sie wollen, aber der schaut mal den an, ein Armer, der reitet auf einem Esel. Nee. Gott macht es dann schon so, dass die sehen, was in dir ist und dass Gott dich befördert hat und dass du jemand bist, der mit Gott geht. Und dann gibt er dir schon, einen gewissen Respekt vor den Leuten, also bei den Leuten. Glaubst du das? Oh, Amen. Nein, das heißt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 12, führt euren Wandel in der Welt gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, dann vielleicht reden sie ja über dich, da Sektenheinis, dann vielleicht grüßen sie dich auch gar nicht, du fährst vorbei und winkst dem Nachbar freundlich zu und der Nachbar wendet sich ab. Gibt's, sowas gibt's, ist mir schon passiert, vielleicht dir auch, ja? Dass die Leute nicht mehr ernst nehmen, weil du jetzt ja Christ bist und überhaupt Sektenheini bist und so. Du musst einfach lächeln und sagen, oh Herr, segne diese Heinis, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann müssen wir weiterlesen, was der Vers noch sagt. Also ich lese nochmal. Führt euren Wandel in der Welt gut. Also sei nicht unfreundlich zu deinen Nachbarn, wenn du kommst, ja, und also wenn du im Auto vorbeifährst, die Zähne fletschst und mit der Faust wackelst, ne, die Faust schüttelst, dann denkt sich der natürlich, der spinnt. Musst du also nicht machen. Ne. Und du hältst bei der Nachbarin an, wenn die gerade in den Hof kehrt oder die Straße kehrt, lässt das Fenster auf der Beifahrerseite runter und brüllst raus, du Buse! Und fährst das Fenster wieder hoch, dann denkt die wirklich, du spinnst und weißt du was? Sie hat recht. Ne, das musst du nicht machen. Amen. Also nochmal, führt euren Wandel in der Welt gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden oder euch als Sektenheinis beschimpfen, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Obwohl sie solche Stinker sind, nimmst du trotzdem ein Paket an von dem Nachbarn, das der unbedingt braucht, dann ist er froh und freut sich. Und überhaupt, ja, und irgendwann erkennen sie, dass du gar nicht so übel bist, dass du eigentlich gute Vibrations verbreiten tust. Amen. Da sorgt der Herr dafür, der Herr macht es. Amen. Vielleicht noch einen Punkt, okay? Einen Punkt. Aber mit dem fangen wir nächste Woche an und machen weiter. Es steht in Malachi Kapitel 3, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Der Bote, der vor ihm hergesandt wurde, vor dem Herrn hergesandt wurde, ist Johannes der Täufer gewesen. Und der Vers geht weiter. Malachi Kapitel 3, Vers 1. Der Herr, den ihr sucht, nachdem ihr euch ausstreckt, nachdem ihr einen Hunger habt, den ihr erleben wollt, der Herr, den ihr sucht, wird plötzlich in seinen Tempel kommen. Als Jesus im Tempel in Jerusalem auftauchte und dort gepredigt hat, wisst ihr, was da passiert ist? Da hat sich dieser Vers erfüllt. Der Herr, auf den ihr wartet, den ihr sucht, der wird plötzlich in seinen Tempel kommen. Und plötzlich war der Gott, der im Tempel von Jerusalem verehrt wurde, in diesem Tempel in Menschenform unterwegs und hat geredet. Und natürlich sind alle zu ihm gekommen und haben gehört, was er da gesagt hat, haben seine Lehre gehört und waren begeistert. Die ganzen Pharisäer und die Sadduzäer, deren Seminare waren alle leer, da war keiner mehr. Alle kamen zu Jesus, zum Überflieger. Und dann waren sie natürlich neidisch. So neidisch, dass sie ihn zum Schluss die Existenz vernichtet haben, ihn ans Kreuz gebracht haben. So neidisch waren die deswegen. Aber es hat Jesus zu dem Zeitpunkt nichts ausgemacht. Er wusste ja, was kommen wird und hat dazu gepredigt. Der Gott, der im Tempel von Jerusalem im Allerheiligsten angebetet wurde oder daheim war, sein Geist war dort daheim, und der in diesem Tempel angebetet wurde, der ist in den Tempel hineinmarschiert. Wisst ihr, was gab es in noch keinem anderen Tempel? Im Baals Tempel, da stand immer nur der Götze, ja. In den ganzen Jupiter- und Diana-Tempeln und allen möglichen anderen, da stand immer nur die steinerne Figur. Aber hier stand keine steinerne Figur rum, sondern hier stand ein wahrhaftiger Mensch da, der geredet hat. Dieser Gott hat sich artikuliert und Sachen gesagt, die also begeisternd waren. Eine Weissagung. Schau, und heute sind du und ich der Tempel Gottes. Heute gibt es keinen Tempel mehr in Jerusalem. Heute steht dort ein Felsendom, in dem ein anderer Gott verehrt wird. Dieser Tempeldom, dieser Felsendom, dieses Gebiet ist im Moment vollkommen unwichtig. Warum? Weißt du warum? Weil der neue Tempel Gottes die Menschen sind. Die Christen sind, der Leib Christi ist. Jesus, Gott wohnt jetzt in dir. Er wohnt in dir. Er wohnt in, der allmächtige Gott wohnt in dir. Die Quelle aller Weisheit, die Quelle aller Kraft, aller Zuversicht, allen Trostes wohnt in dir. Setz dich mal hin und mach dir das bewusst. Ich sage dir, was passieren wird, wenn du das tust. Quellen, die verschüttet sind von Sorgen, werden in deinem Herzen aufbrechen. Und du wirst an Zuversicht zunehmen und wirst anders in den Tag hineingehen. Du wirst wissen, hey, deine Zukunft ist dein gelobtes Land. Der Herr wird dir Siege geben über die Riesen, die sich dort noch tummeln mögen. Amen. Und damit machen wir dann nächste Woche weiter. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, aber ihn gerne in deinem Leben hättest, dann bete jetzt mit uns. Wir beten alle miteinander und laden Jesus in unser Leben ein. Amen. Halleluja, denn du brauchst diesen Messias. Ansonsten kann ich dir für nichts garantieren. Als Jesus unter Druck stand in Gethsemane, hat Gott ihm geholfen. Als Judas unter Druck stand, aus Grund von schlechtem Gewissen, hat er sich nicht zu Gott gewendet und er hat keine Hilfe bekommen. Sei du nicht wie Judas, sei du wie Jesus. Wende dich an den Herrn und er gibt dir die Kraft und die Stärke, die du brauchst für die Situation, in der du dich jetzt befindest. Das war jetzt ein prophetisches Wort für irgendjemanden, der mir zugehört hat. Aber jetzt beten wir und laden Jesus in unser Leben ein. Sag mal mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt bist auch du ein Kind Gottes, ein Baustein in seinem Tempel. Gottes Segen. Amen.